Ich glaube, es hätte immer irgendwann in meinem Leben hätte ein extremes Ereignis kommen müssen, um mich da rauszureißen. Es wäre eine Frage der Zeit gewesen. Vielleicht wäre es 3 Jahre später beim Burnout passiert, vielleicht 6 Jahre später über was weiß ich nicht was. Aber die Signale waren schon vorher da. Ich habe sie einfach nur nicht gesehen und nicht gehört so richtig.
Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kathi Kleff.
Und ich sage wie immer herzlich willkommen, ihr lieben Menschen. Wie schön, dass ihr auch an diesem Freitag mit dabei seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt ein erholsames, ein friedvolles und schönes und fulminantes Wochenende vor euch und könnt euch im besten Fall ein bisschen erholen. Mein Gast in dieser Ausgabe ist Dominik Spenst. Dominiks Leben nimmt vor ein paar Jahren eine radikale Wende, als er während einer Reise in Kambodscha mit dem Roller schwer verunglückt. 4 Monate liegt er allein im Krankenhaus und stürzt nicht nur körperlich, sondern vor allem auch seelisch in ein tiefes Loch. In den vermutlich düstersten Momenten seines Lebens begegnet ihm durch Zufall die positive Psychologie und irgendetwas ganz tief in ihm reagiert. Aus dieser Krise entsteht eines der erfolgreichsten Dankbarkeitsjournale Europas, das 6-Minuten-Tagebuch und mittlerweile ein richtiges Unternehmen mit einem ziemlich großen Team im Backoffice. Ich freue mich ganz besonders, dass er da ist. Hallo, lieber Dominik.
Ja, hi Kathi. Freut mich, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr gerne. Hoffentlich frisch erholt. Ich weiß, du kommst gerade aus dem Winterurlaub, hast ein bisschen Sonne getankt.
Definitiv, ja. Das war so ein Mix aus Urlaub und Workation. Also ich bin gerade ganz schwungvoll fürs Jahr. Also wir beschäftigen uns gerade ganz viel damit, was machen wir fürs Jahr. Und ja, das hat mich auch ganz viel beschäftigt in den 4 Wochen. Von daher bin ich gerade so ein bisschen positiv, freudig und nervös, was das Jahr betrifft.
Aber das ist ja eine ganz schöne Mischung, oder?
Definitiv. Ja, ist definitiv eine schöne Mischung. Ich habe es immer so ein bisschen, Nervosität ist sowas, was relativ viele Leute negativ assoziieren. Ich assoziiere es gar nicht so negativ, weil eigentlich fast alle Dinge, die ich mache, haben so eine kleine Grundnervosität mitschwingen, sage ich mal. Weil es mich auch so ein bisschen forciert, ja, das Ganze ernst zu nehmen, was ich mache und da auch einen gewissen Qualitätsanspruch zu halten an mich einfach. Von daher finde ich das, sehe ich das gar nicht so negativ, das Wort Nervosität, wie es oftmals assoziiert ist.
Naja, Adrenalin schärft ja auch unsere Sinne, ne? Und lässt uns den Fokus ein bisschen schärfer stellen. Definitiv. Also sicherlich nicht das Schlechteste. Es kommt immer, die Dosis macht das Gift natürlich auch da.
Auf jeden Fall.
Ich freue mich total, dieses Gespräch mit dir zu führen, weil was mir so im Vorfeld aufgefallen oder klar geworden ist, dass man aufgrund deiner Geschichte und vor allem aufgrund dessen, was dann daraus entstanden und resultiert ist und was immer noch wächst und entsteht, was du in die Welt trägst, man ja eigentlich richtig von einem posttraumatischen Wachstum sprechen kann. Hast du den Begriff schon mal gehört?
Habe ich schon gehört, den Begriff. Ja, es ist, also die Frage ist immer, die schwere Frage ist, kann man das als Trauma einordnen oder nicht? Das ist ja auch immer so eine ganz große Debatte, wie viele Probleme oder Lösungen entspringen aus Traumata oder ist das einfach auch nur ein schweres Ereignis, was man hatte? Da tue ich mich immer so ein bisschen schwer mit der Kategorisierung, aber ich kann auf jeden Fall verstehen, dass man es als solches einordnen kann. Ich habe damals tatsächlich, muss ich sagen, zu der Zeit, als das passiert ist mit dem Unfall, da waren solche Begriffe wie Achtsamkeit und vor allen Dingen auch Trauma überhaupt nicht so trendy, sage ich mal, wie sie jetzt sind. Mhm. Und da hat keiner das überhaupt als Trauma eingeordnet, geschweige denn kannte ich den Begriff, obwohl ich mich schon tiefer mit diesen Themen beschäftigt habe. Achtsamkeit, positive Psychologie, das kam gerade alles so auf, aber Trauma war gar kein Begriff. Das heißt, ich habe das damals gar nicht als solches zugeordnet. Ja, kann es aber, wie gesagt, verstehen, wenn man es so einordnet.
Also man sagt ja per se, jedes Ereignis hat das Potenzial für Traumafolgen zu sorgen oder traumatisch für den Organismus zu sein, wenn dieser es als lebensbedrohlich einordnet. Aber du hast gerade schon gesagt, Trauma ist natürlich momentan in aller Munde, ist auch etwas, was bei Instagram sehr trendet, muss man auch sagen. Und ich finde, da darf man differenzieren, weil den meisten Menschen gar nicht klar ist, dass nicht automatisch jedes Ereignis für jeden Menschen gleich traumatisch ist. Also es gibt Menschen, die verkraften Dinge total gut. Ich habe mal von Gabor Maté, ich weiß nicht, ob der dir was sagt,
natürlich.
Die Zahl gehört, dass wenn 100 Menschen aus einem Krieg zurückkommen, haben 20 eine posttraumatische Belastungsstörung und 80 nicht. Warum? Keine Ahnung. Also man weiß es einfach nicht, aber Fakt ist, bei dem, was dir passiert ist, war auf jeden Fall mal eine lebensbedrohliche Situation da und auch ganz schön was, was du zu verarbeiten hattest. Ich weiß, dass du deine Geschichte schon dutzende Male erzählt hast und ich möchte auch gar nicht zu tief und zu sehr in diesen Unfall einsteigen. Mhm. Ich würde jeden einladen, der uns in dieser Folge zuhört, Dominiks Namen einfach bei Google einzugeben, weil da findet ihr die Geschichte in allerlei verschiedenen Versionen und ich will dich da auch einfach nicht so rein torturen. Weißt du, wie ich meine? Weil es ist ja dann trotzdem auch nicht immer schön, da immer wieder hinzugehen, so gedanklich. Deswegen wäre erstmal meine Frage an dich, gibt es einen Dominik vor dem Unfall und gibt es einen Dominik nach dem Unfall?
Also die Frage kann ich kurz erstmal auf jeden Fall mit Ja beantworten. Der Dominik vor dem Unfall ist tatsächlich, das ist mir auch im Nachhinein erstmal bewusst geworden, Dominik, den ich gar nicht so sehr mag wie den Dominik jetzt, weil einfach ganz viele Charakterzüge von mir sich auch geändert haben und auch viele Dinge, die ich vorher gemacht habe, vor diesem Unfall, einfach ganz stark aus dieser Motivation waren, für irgendwas Selbstvertrauen zu bekommen und irgendwie Selbstbewusstsein aufzubauen in irgendwelchen Regionen, was auch immer das war, und Anerkennung zu bekommen und so weiter. Und die Motivation für mein Handeln haben sich einfach danach ganz stark geändert. Also ich habe oberflächliche Züge auch in meinem Charakter gehabt vorher, die ich danach ganz stark abgebaut habe, glaube ich, auch wenn das gar nicht so ein bewusster Prozess war. Aber ja, das war auf jeden Fall ganz eindeutiges Ja. Ich habe vorher wirklich, ging es mir nur darum, die nächste Karrierestufe erreichen und alles irgendwie im Außen und dass man überhaupt irgendwie was im Innen verändern kann und das dann nach außen kommt und so, das waren alles so Konstrukte. Ja, irgendwie sagt man, kannte man da schon so ein bisschen was von, aber das war mir eigentlich alles unbekannt. Wenn ich jetzt retrospektiv schaue, war das alles eigentlich Arbeit im Außen und im Innen ist da eigentlich relativ wenig passiert.
Mhm. Du hattest vor, Berufsbasketballer zu werden. Basketball hat eine Riesenrolle in deinem Leben gespielt, über mehrere Jahre. Und das fand ich ganz bemerkenswert, weil das hast du mit Max Gotzler gemeinsam, der ja auch schon hier von in meinem Flowrate Podcast war, als Biohacker, genau. Und die Aussagen, die ich von euch beiden über diesen ja auch sehr leistungsgetriebenen und ja auch sehr legendären Sport, ne? Also ich meine, um Basketball ranken sich ja die tollsten Legenden und Mythen. Man verbindet damit emotional unheimlich viel, weil es auch in Amerika einfach so groß ist. Aber natürlich neben dieser ganzen Sportromantik, sage ich jetzt mal, trotzdem was, was richtig auf Leistung getrimmt ist und was einen auch menschlich, körperlich und auch psychisch richtig fordert. Was war das, was dir das Basketball damals so gegeben hat und wie war es dann für dich, als ein Kreuzbandriss dich mal kurz rauskatapultiert hat und klar war, okay, das ist schwierig jetzt?
Ja, ist interessant, dass du das sagst mit dieser Leistungsorientierung, weil so habe ich das tatsächlich damals gar nicht wahrgenommen. Für mich war das eher ein Outlet, um zu fliehen von dem Alltag, der irgendwie mir gar nicht so viel gegeben hat. Mein Schulleben hat mir nicht so viel gegeben damals und Basketball war einfach was relativ schnell. Ich war damals so 10,5, also knapp 11 Jahre alt, wo ich relativ schnell gut drin war und das war für mich einfach neu und hat mir einfach Selbstvertrauen gegeben. Ich konnte relativ schnell Leute kennenlernen, weil ich damals das Problem hatte, ich konnte nicht schnell Beziehungen aufbauen in der Schule. Und wir hatten damals einen Park in Paderborn, war das, wo ich aufgewachsen bin. Aon Sportpark heißt der. Da hat einfach jemand, ein Unternehmer, einen riesigen Park hingebaut, der überdacht ist, wo man Basketball spielen kann. Und das war einfach total der schöne Ort, weil da kamen von allen Nationalitäten Leute zusammen. Und dann habe ich da irgendjemand aus Ghana, Leute aus China kennengelernt. Und dann waren da immer irgendwie 15 Leute und hat man einfach gespielt. Und das war so eine lockere Form von Konversation. Und das hat mich irgendwie so sowohl sozial als auch selbstvertrauenstechnisch in ganz neue Sphären geschossen. Und das war einfach so mein Rückzugsort. Ich habe es nie wahrgenommen als was, wo ich mega performen muss oder so. Und alles, was letztlich mit Performance zu tun hat, wie zum Beispiel, ja, man muss sich ja von Spiel zu Spiel verbessern, das habe ich irgendwie sehr organisch gemacht. Also ich hatte am Sonntag hat man halt mal ein Basketballspiel und dann spielst du da gegen irgendein Regionalliga-Team oder was auch immer für ein Team du bist. Und ich habe einfach automatisch das ganze Spiel danach immer durchgegangen, habe mir gedacht, was kann ich besser machen und so weiter. Und das, natürlich klingt das sehr leistungsgetrieben, aber ich habe es überhaupt nicht so wahrgenommen. Das war für mich einfach eine Energiequelle, eine total positive Quelle. Meine Eltern dachten irgendwann auch, ey, ist irgendwas mit dem nicht richtig, weil ich habe gar kein Interesse für Frauen gezeigt, lange Zeit lang, was ja irgendwie so auch in der russischen Kultur wichtig ist, dass man das schnell zeigt, und habe mich immer nur für Basketball interessiert bis dahin, habe auch irgendwie im Unterricht irgendwelche Spiele analysiert und nachts Basketballspiele geguckt und so. Das war für mich einfach total der positive Rückzugsort und ich habe eigentlich nur positive Assoziationen und ja, wie gesagt, gar nicht so diesen Leistungsdruck-Gedanke, das habe ich einfach nicht wahrgenommen.
Ach guck mal, das ist ja interessant, weil dann ist es wahrscheinlich tatsächlich meine Projektion oder Fehlinterpretation.
Also ich würd gar nicht sagen, dass es nicht diese Welt auch gibt, die du gerade da beschreibst. Deswegen ist, glaube ich, Interpretation schon eine Ecke zu hart gesagt. Es gibt, glaube ich, genau auch die Welt. Ich war auch in verschiedenen Kadern drin, also letztlich auch im Nationalkader, in der Vorauswahl und so weiter. Da wird das schon mehr gelebt. Da habe ich es vor allen Dingen auch gesehen, wie die Eltern ihre Kinder trimmen. Das war dann eine Welt, die mir relativ neu war, in die ich sozusagen kurz vorm Ende meines Endes der Basketballkarriere ein bisschen reingetaucht bin. Da fing das schon so langsam an, dass ich das mehr und mehr gesehen habe. Da darfst du auch natürlich nicht die Zeit vergessen, in der ich in die Basketballwelt gekommen bin. Das war noch relativ jung, das Niveau war noch gar nicht so hoch. Und als ich quasi in das Niveau gerutscht bin, wo es viel leistungsorientierter wird und wo auch die Eltern sich involvieren, da war quasi schon ein Ende bei mir. Also ja, ich glaube, da gibt es definitiv auch zwei Welten.
Und ist es heute noch was, für was dein Herz höher schlägt?
Auf jeden Fall. Ich bin tatsächlich relativ traurig, dass es einer der wenigen Outlets, wo ich mir Spiele angucke aktuell noch. Ich beschäftige mich damit. Ich gucke mir auch so ganz gerne Unterhaltungen an über Spieler, wer ist gerade der beste Spieler und so weiter. Hab da aktuell zufälligerweise keinen in meinem Leben, mit dem ich drüber reden kann, aber das ist immer noch so mein kleiner Rückzugsort. Ich würde sagen, das sind so 10 Minuten am Tag vielleicht oder so. Sind auf jeden Fall immer noch Basketball heutzutage.
Mhm. Ja. Ich bin so vor 15 Jahren regelmäßig zu den Ligaspielen und auch zu den Playoffs nach Bamberg gefahren.
Ah, cool, ja.
Und war da häufig bei den Finals mit dabei, durfte dort die Nationalhymne singen, was mir eine große Ehre natürlich war. Und da durfte ich so ein bisschen einsteigen in dieses Basketballfieber. Und wer diesen Sport noch nicht live erlebt hat, das ist schon wirklich next level, auch energetisch. Ne? Es ist ja echt so krass, was da energetisch in der Halle los ist.
Definitiv. Also auch im Vergleich zu den anderen Sportarten finde ich beim Basketball vor allen Dingen interessant, dass die Ereignisse, die Erfolgserlebnisse relativ dicht aufeinander folgen. Ein Korb passiert ja fast jeden Angriff und beim Fußball sind es vielleicht manchmal ein oder zwei Tore. Heißt jetzt nicht, dass Fußball scheiße ist, für alle, die jetzt ausschalten wollen und Fußballfans sind, sondern einfach, dass man mehr Abwechslung hat beim Basketball und dadurch auch die Energie relativ hoch ist die ganze Zeit. Das hat mich auch so gereizt an dem Sport.
Ja. Warum die Zahl 6?
Ich glaube, die Zahl 6 ist gar nicht weniger entscheidend, als dass es einfach um eine kleine Routine am Tag geht. Entstanden ist die ganze Idee aus 3 Minuten morgens, 3 Minuten abends. Das ist einfach leichter aufzuteilen, als dass man sagt, 4 Minuten morgens und 3 Minuten abends oder 2 Minuten morgens und 3 Minuten abends. Das war einfach so das ganze Grundkonzept ist ja erstmal aus einer Frage entstanden, dann wurden es 2 Fragen und immer mehr Fragen und am Ende waren es halt diese 6 Fragen. Und das war einfach die sinnvollste Aufteilung. Die Bücher danach, zum Beispiel jetzt das 6-Minuten-Erfolgsjournal oder auch das 6-Minuten-Tagebuch für Kinder, sind absolut nicht auf diese 6 Minuten getrimmt. Ja, es kann auch mal länger dauern, dass man das ausfüllt oder schneller gehen. Es geht einfach nur darum, wirklich, dass es kleine Routinen sind, die du tagtäglich anwendest. Und das ist einfach in meinen Augen ein langfristigerer Ansatz, vor allen Dingen in der Welt, wo jeder beballert wird, als ja, Dinge, wofür du eine Stunde brauchst. Also ich glaube, das 60-Minuten-Tagebuch wird einfach nicht funktionieren.
Ich frage deswegen, weil ich habe dich im Interview gesehen bei Laura, Marlina Seiler. Und hast du dann nicht in einem Nebensatz gesagt, dass du irgendein Schmuckstück hattest, wo 6 Namen eingraviert waren? Gab es die Zahl 6 nicht schon mal in deinem jüngeren Leben?
Das habe ich erzählt, das ist quasi, also die Geschichte dazu, ich kann ja mal ganz kurz einen Exkurs machen und kommen wir wieder zu 6 zurück, ist, dass ich einfach so einen Ring hatte, also einen ganz simplen Ring und habe mir in den Ring die 6 wichtigsten Personen in meinem Leben eingraviert, also die Anfangsbuchstaben davon quasi, das war Mama, Papa, Dennis, meine Eltern und mein Bruder und halt meine Oma und mein Opa und mein Onkel und ja, meine Annahme war so ein bisschen, ich hol mir den und die werden das dann alle sehen oder meine Mutter wird das sehen, der lag auch immer irgendwie in der Schublade. Und die haben den aber nie gesehen. Und ich habe den ab und zu auch getragen und trotzdem hat niemand gefragt. Und einer ist dann gestorben von diesen Leuten. Mein Onkel ist relativ früh gestorben. Das war auch kurz vor dem Unfall im Alter von 41 Jahren. War eine ziemlich tragische Sache, die mich auch ganz krass getroffen hat, weil er einfach mich ganz krass geprägt hat in meinem Leben und auch 2 junge Töchter hinterlassen hat, relativ jung. Und dann habe ich zum ersten Mal erzählt. Ich habe eine Rede gehalten, eine Abschiedsrede bei der Beerdigung von meinem Onkel. Und dann war es quasi raus, dass ich diesen Ring hatte. Aber der Ring wurde graviert ungefähr 8 Jahre, bevor das mit dem 6-Minuten-Tagebuch kam.
Also war die Zahl 6 schon mal da?
Die Zahl 6 war schon mal da, bestimmt auch in anderen Kontexten. Aber ja, zumindest hat es nichts mit der Entscheidung zu tun gehabt.
Mhm. Weißt du, was du in deiner Numerologie bist?
Nee, weiß ich nicht. Ich weiß nicht mal, was eine Numerologie ist.
Ich kann dir auch nicht viel darüber erzählen, aber angeblich kann man aufgrund der Quersumme seines Geburtsdatums ergibt sich eine Zahl zwischen 1 und 9. Und dann kann man das nachrecherchieren, was das bedeutet. Ich bin zum Beispiel eine 7. Also ich bin 12.11.1973 und dann rechnet man halt 1 plus 2 und so weiter und so fort. Und ich bin eine 7 und es wäre ja mal ganz interessant, bei dir auszurechnen, ob du nicht am Ende eine 6 bist.
Ja, okay, da habe ich auf jeden Fall schon mal eine To-Do nach unserem Interview.
Sehr schön. Du bist auch seit ein paar Monaten sehr erfolgreich, jetzt nach den Büchern, die du in die Welt geschickt hast in den letzten Jahren, auch mit einem eigenen Podcast am Start, natürlich der 6-Minuten-Podcast. Wie ist denn das für dich, da nochmal auf eine ganz andere Art in die Sichtbarkeit zu treten, ja auch mit dir als Person?
War tatsächlich ein riesiges Thema für mich, also weil dieses Projekt schlummerte schon vor Jahren in mir, das war eigentlich schon vor gefühlt 4 Jahren geplant und ich wollte es immer machen und ich habe es einfach, um ganz ehrlich zu sein, immer nicht gemacht, weil ganz viele Ängste da waren, weil ich mir gedacht habe, oh, dann mögen die Leute meine Stimme nicht oder dann kaufen die Leute unsere Bücher nicht und so weiter, obwohl ich eigentlich immer vom Herzen her das machen wollte und immer auch gedacht habe, dafür gibt es einen Markt, dafür gibt es ein Forum, Leute wollen kurze, wissenschaftlich fundierte Dinge und das Konzept für den Podcast stand eigentlich wirklich schon vor 4 Jahren, also der Slogan stand schon, wie sollen die Folgen aufgebaut sein einigermaßen. Und es war einfach immer so über die Jahre, dass wir gesagt haben, ey, dann lass uns doch lieber das nächste Buch machen und der Podcast kostet ja auch nur Geld und das zieht so viele Ressourcen und wir haben noch dies zu tun und da Mitarbeiter und so weiter. So, dass es eigentlich immer irgendwie stehen geblieben ist und dann habe ich irgendwie im Winter war ich beim Fitnesstraining und habe irgendwie über den Podcast nachgedacht und habe so ein Lied gehört, habe einfach irgendwie gedacht, ey, ich entscheide das jetzt einfach, ich mache das jetzt und dann bin ich irgendwie so krass in Tränen ausgebrochen, richtig in Freudentränen und habe irgendwie so eine Gänsehaut gespürt, sowas passiert mir echt nicht oft und da wusste ich einfach, ey, das ist irgendwie, da bin ich gerade einfach auf eine Goldader gestoßen, irgendwie, weiß nicht, man sagt das ja manchmal so, Goldader der Existenz oder was auch immer und da war mir klar, ich muss das einfach machen und das Projekt hat mich gezogen, das zieht mich auch bis jetzt, es macht mega Spaß, es zieht mir ehrlich gesagt auch extrem viel Energie, weil diese Folgen, ich glaube, das kann sich keiner vorstellen, die ziehen einfach mega viel Arbeit. Eine so eine 6-Minuten-Folge ist halt, ich sag das immer den Leuten, weil die meisten, die nicht schreiben, können es nicht so richtig nachvollziehen. Etwas Kompliziertes einfach zu machen, ist 100-mal mehr Arbeit, als 1,5 Stunden zum Thema zu erzählen. Also ich glaube, die Arbeit, um zu einem Thema eine Stunde zu erzählen, ist vielleicht 50 Stunden und die Arbeit, um es dann kurz zu machen, ist nochmal die doppelte Arbeit drauf. Also sehr anstrengend, das Projekt, aber macht mir auch mega viel Spaß, gibt mir echt viel Energie und ich habe eigentlich, das kann ich auch vielleicht noch dazu sagen, ich dachte eigentlich, ich mache diese 6-Minuten Podcast und mache das als Zwischenstufe, um irgendwann Interviews zu machen, aber auf diese Zwischenstufe habe ich gerade einfach gar keine Lust mehr, weil mir dieses Format einfach schon so viel Spaß macht. Ich denke, abends, wenn ich schlafen gehe, denke ich an die nächste 6-Minuten-Folge, ich denke an die Folgen, die gerade schon in Produktion sind, da könnte man noch was ändern, das ist noch ein bisschen zu undifferenziert, in der Studie muss ich nochmal irgendwie nachlesen oder so, das Projekt trägt mich gerade so durch den Alltag und es macht so Spaß daran zu arbeiten, auch mit den anderen Leuten, die daran arbeiten, dass ich einfach gerade ja da echt viel Energie draus ziehe, auch wenn das kein wirtschaftliches Projekt ist, muss man auch ganz klar sagen.
Das finde ich, da war jetzt so viel drin in deiner Antwort, da würde ich gerne gleich mal einhaken. Also zum einen ist es ja hochinteressant, wenn jemand wie du, der in diesem, ich sage jetzt mal in dieser Persönlichkeitsentwicklungsbranche schon so große Erfolge aufweist, trotzdem sich fürchtet und 4 Jahre lang sich nicht traut, den Schritt zu gehen, als Dominik Spenst in die Öffentlichkeit zu treten. Das bin ich mit meinen Gedanken, mit meiner Stimme. Das ist es, wie ich die Welt sehe. Und ich finde wichtig, dass du das sagst, weil ich glaube, dass viele Menschen, die deine Arbeit mögen, die meine Arbeit mögen, die mir folgen, immer glauben, dass wir, die wir in diesem Feld arbeiten, überhaupt keine Themen mehr haben. Ja. Aber es ist natürlich totaler Quatsch.
Ich kann es nicht besser unterschreiben, als du es gerade gesagt hast. Ich glaube, diese Vorstellung vom Guru, die stirbt so langsam aus. Dafür haben wir zu viel Information in unserer Welt. Dafür kannst du zu vielen Leuten auch zuhören, die diese Vorstellung nicht mehr aufrechterhalten wollen, glaube ich. Und das spielt so ein bisschen genau in das rein, was du gerade meintest. Ich finde es interessant, da auch immer wieder runtergeholt zu werden. Das ist jetzt genau die gleiche Logik, haben wir jetzt beide in dem Gespräch, was wir jetzt führen. Einfach Interviews zu führen oder interviewt zu werden, ist für mich auch etwas, was ich einfach noch nicht so oft gemacht habe. Ich habe vielleicht, weiß nicht, 15 Interviews gehabt oder so. Und da merke ich das auch, dass ich da ein ganz anderes Selbstvertrauen noch aufbauen muss im Laufe der Zeit. Und das gibt mir auch so ein bisschen Empathie auch für neue Mitarbeiter und für Leute, die in ihren Prozessen immer wieder neu sind. Weil ich glaube, dieser Irrglaube, dass man sagt, du hast einmal Selbstvertrauen aufgebaut und dann bist du jemand, der in allem Selbstvertrauen hat, Ja, kann sein, dass das irgendjemand aufrechterhalten will, aber alle Leute, die es aufrechterhalten wollen und die ich kennengelernt habe, bei denen ist es letztlich nicht so. Und ich glaube, es gibt einfach niemanden, bei dem es so ist. Egal, ob es jetzt, weiß ich nicht, Dr. Joe Dispenza, Tony Robbins oder sonst was ist, die müssen halt auch gewisse Auren erhalten für ihr Publikum teilweise. Aber wenn man da tiefer reingeht, wenn man die Leute kennenlernt, ist das, glaube ich, bei allen das Gleiche. Und das ist eigentlich letztlich ziemlich ermutigend, weil jeder muss ja in irgendeiner Sache, na, das ist ja das Paradoxe bei Selbstvertrauen, du musst erstmal um selbstbewusst sein, um selbstbewusst zu sein darin. Und ich glaube, ja, dieses Paradoxon müssen wir alle irgendwie durchleben.
In deiner letzten Antwort war noch was Wunderbares drin. Und das ist eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Deswegen würde ich da gerne ein bisschen mit dir drüber philosophieren und reflektieren. Du hast deinen Podcast an den Start gebracht. Ich war total überrascht, dass das überhaupt jetzt erst losgeht. Ich dachte, du hättest schon ewig einen.
Ja, habe ich schon.
Wann ging die erste Folge, wann ging die in die Welt?
Ende September war das letzten Jahres.
Genau. Und die erste Folge wurde veröffentlicht und du bist ja sofort Top 10 eingestiegen. Und ich finde das so bemerkenswert und so interessant, weil, und das würde mich interessieren, wie es dir damit ergangen ist, ich doch immer wieder feststelle, dass bei den Projekten, die ich gerne angehen möchte, die so im Hintergrund vor sich hin brodeln, und bei den Projekten, wo die Stimmen in meinem Kopf am lautesten sind, das darfst du nicht, das gibt nur Ärger, mach das lieber nicht, halt diese Stimmen, die wir alle so in unserem Kopf haben, das sind die Projekte, die dann am besten gehen und am erfolgreichsten sind und mich am weitesten nach vorne bringen. Also sprich, wenn meine inneren Stimmen die größten Bedenkenträger sind, dann weiß ich mittlerweile, das könnte eine gute nächste Gelegenheit sein.
Ich habe jetzt noch nicht so viele Projekte in meinem Leben gemacht, als dass ich dass meine Stichprobe groß genug wäre, um dir 100% zuzustimmen. Aber meine Tendenz wäre auf jeden Fall, dass du recht hast. Man sagt auch, da wo die größten Widerstände sind, sind die größten Wachstumspotenziale dazu. Passt das ja auch. Das 6-Minuten-Erfolgsjournal, was ja das zweite Buch war, was wir rausgebracht haben, ist ja auch einfach bei mir von einem riesen Painpoint einfach entstanden, weil ich da auch kurz vor einem Burnout war und irgendwie der Erfolg des ersten Buches mir so ein bisschen zu Kopf gestiegen ist oder einfach mich in so einen Workaholic verwandelt hat, ganz graduell über 2 Jahre. Da war es auch so, fürs 6-Minuten-Tagebuch für Kinder, was ja das dritte Buch war, war es zum Beispiel nicht so. Also würde ich mal sagen, für meinen Erfahrungswert war es für den Großteil der Projekte so. Ich habe tatsächlich aber jetzt auch noch so ein paar Projekte im Kopf, wo ich mir vorstellen könnte, dass es genauso ist. Ich würde es aber nicht hundertprozentig unterschreiben, weil ich glaube, es gibt auch Themen, wo man einfach, wo irgendwas im Kopf rumschwirrt, dann spricht man es einmal raus und denkt man sich, ja, okay, das musste jetzt einfach raus und musste ich aber nicht unbedingt in ein Projekt manifestieren, was ich jetzt in die Welt herausgebe.
Wie schützt du dich aktuell? Wie gibst du Acht auf dich?
Ich sage zu relativ vielen Sachen nein, aber auch schon, das mache ich glaube ich schon relativ lange, um irgendwie einen Fokus zu wahren. Also ich sage fast zu allen Interviewanfragen nein. Ich sage fast zu allen Anfragen für irgendwelche Projekte nein, weil wir selber schon irgendwie so viele Sachen haben. Auch vielleicht zu vielen sozialen Sachen sage ich nein gerade aktuell, weil irgendwie für außer Unternehmertum und ein bisschen Zeit für sich haben und meine Frau und meinem Sohn gerade, der 1 Jahr alt ist, bleibt da gar nicht mehr so viel übrig.
Viel mehr braucht man ja auch oft nicht. Sind ja dann doch eher die kleinen Dinge, ne?
Definitiv. Das ist die eine Seite. Für die soziale Komponente habe ich halt so ein bisschen die Sorge. Ich habe damals immer gesagt, als ich so 20, 22 war und so, habe ich immer gesagt, meine Eltern sind jetzt älter, 40, 50 und haben irgendwie nicht so richtige tiefe Freundschaften. In die Falle will ich auf keinen Fall fallen. Das ist halt weiterhin was ich unterschreiben würde, dass so Freundschaften, wo ich vorher gesagt habe, man sieht sich irgendwie jeden Monat oder jedes Quartal oder so, das dünnt sich alle so ein bisschen gerade aus, wenn es mehr wird. Und da will ich schon so ein bisschen die Gegenbewegung haben, dass man da trotzdem sich noch die Zeit nimmt. Aber ja, klar, also ich weiß nicht, für alle, die ein Kind haben, das erste Jahr ist einfach nochmal was ganz Magisches, wo man vielleicht die anderen sozialen Beziehungen ein bisschen leiden lässt und jede Sekunde mit dem Kind nochmal was ganz Besonderes ist.
Bist du jemand, der meditiert oder Yoga macht oder gehst du eher zum Sport?
Also Sport mache ich im Prinzip, ich habe gerade vom Basketball schon erzählt, das war von 11 bis quasi der Kreuzbandriss kam, 18. Seitdem gehe ich eigentlich 2-mal die Woche ins Fitnessstudio, relativ religiös auch. Ich habe eine Zeit lang gehabt, da war es 3-mal. Das ist einfach seit ungefähr so 5 Jahren ist da kein Raum mehr für drin. Es ist 2-mal die Woche, aber das mache ich relativ religiös und da
Religiös ist ja auch nett.
Ja, also ich halte mich immer dran, wenn es irgendwie geht. Und ich mache lieber ein schlechtes Workout, als gar nicht trainieren zu gehen. Das brauche ich auch. Ich merke tatsächlich, dass ich mental abbaue, ob das jetzt eine self-fulfilling prophecy ist oder Nocebo-Effekt oder so, weiß ich nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass mein Kopf langsamer wird, wenn ich keinen Sport mache. Und zum Meditieren tatsächlich phasenweise. Ich habe Phasen, in denen ich relativ religiös meditiere. Oder ja, strikt, sag ich mal.
Ich finde das total, ich habe es noch nie gehört, aber ich finde es super.
Ja, ich glaube, das übernehme ich eher aus dem Englischen. Da wird da relativ oft gesagt, religiously, adhere to something religiously. Genau, jetzt gerade habe ich eine Phase, in der ich weniger meditiere. Wir haben, auf der Arbeit ist ja bei uns ein ganz eine feste Komponente, dass an den Tagen, wo wir zusammen im Office sind mit dem ganzen Team, meditieren wir immer um 15.15 Uhr. Das machen wir, glaube ich, seitdem es ja auch bei Self gibt. Das ist auch immer ganz schön, weil dann wird man dazu gezwungen, immer nochmal in der Nachmittagspause einfach zu meditieren für diese Viertelstunde. Das sind halt 2-3 Mal die Woche, wo ich es auf jeden Fall mache. Gerade ist es echt weniger geworden. Also ich habe eine Phase gehabt, da war es ganz strikt jeden Morgen. Also Kurzantwort ist Sport immer, Meditation saisonal.
Das ist ja auch wunderbar, wenn das alles ein bisschen elastischer ist und man sich nicht selber auch noch diesen wahnsinnigen Druck macht. Und ich muss aber um 4.30 Uhr aufstehen, um meine Morgenroutine zu machen. Ja. Das ist vielleicht noch kleine Anekdote. Als ich bei Dispenser war, erzählte der, dass er also nachts um 4 aufsteht. Ich weiß nicht, ob er das aktuell immer noch macht. Ich weiß auch nicht, ob er das jeden Tag macht. Aber es hat was mit der Melatonin-Produktion im Körper zu tun. Da habe ich meinen Freund sofort angeschaut und gesagt, auf keinen Fall. Ende.
Also da kann die beste Studie über Melatonin rauskommen, die es gibt auf dem Planeten. Da würde mich auch keiner hinbekommen.
Ich meine, das auch mal gut. Dominik, hast du Lust auf eine kleine Zeitreise?
Gerne.
Du hattest vor, irgendwann mal, bevor du dann Unternehmer wurdest, vor diesem Unfall richtig ins Finanzwesen einzusteigen. Hast ein duales Studium gemacht, hast dich ausbilden lassen, hast gleichzeitig studiert und hast da das erste Mal in einem System gemerkt, hier gibt's einen Konflikt mit meinem Wertesystem. Und da warst du ja noch echt jung, ne? Du kannst ja Anfang 20 erst gewesen sein.
Im Grunde genommen. Ja, 20 ziemlich genau, ja.
Und das finde ich wirklich sehr bemerkenswert, wenn so ein junger Mensch schon da sagen kann, nee, hier habe ich echt ein Problem mit meinem eigenen Wertesystem und mit dem System, zumindest in diesem Finanzwesen, in dem du damals warst. Magst du uns da ein bisschen was drüber erzählen?
Ja, ähnlich auch wie mit dem Thema Trauma war das damals was ich gar nicht benennen konnte. Also das Wort Werte habe ich da überhaupt nicht im Vokabular gehabt zu dem Zeitpunkt. Ich habe in der Bank gearbeitet, ich nenne mal einfach die Banken nicht. Aber das war ein duales Studium, wo ich 3 Tage die Woche eine Ausbildung gemacht habe und 3 Tage die Woche studiert habe, sozusagen von morgens bis abends. In Frankfurt war das damals für ein Jahr. Und du kriegst halt, basierend auf den Abschlüssen, die du machst in der Beratung, kriegst du halt Boni. Das heißt, wenn du einer alten Oma, sage ich jetzt einfach mal, einen Fonds andrehst, ist es vollkommen egal, ob die Oma den Fonds versteht oder nicht. So war zumindest da die Attitüde. Du kriegst halt einen Bonus dafür. Und das habe ich halt relativ oft mitbekommen, auch für Kreditabschlüsse. Und das war halt so konträr, weil im Studium habe ich relativ oft sowas gelernt wie die beste Lösung für den Kunden ist auch langfristig die beste Lösung. Und dann war es in der Praxis eher so, die beste Lösung für mich als Mitarbeiter kurzfristig ist die beste Lösung. Und das war irgendwie total konträr. Ich habe es auch in dem Moment gar nicht so gut benennen können, wie ich dir das jetzt gerade benenne. Ich wusste einfach nur irgendwie da, ich habe da keinen Bock drauf. Also irgendwie ist das so moralisch und so hat mir das einfach alles nicht gefallen. Ich habe da immer irgendwie so einen leichten Bauchschmerz gehabt, wenn ich da auf die Arbeit gegangen bin.
Also der Körper hat auch richtig reagiert.
Genau, mein Körper hat reagiert. Auch das wieder ist was, dass der Körper überhaupt auf sowas reagieren kann, dass man sowas spüren kann, war mir damals überhaupt nicht bewusst. Das kam erst Jahre später. Aber das hat mich auf jeden Fall da so rausgetrieben. Das war auch tatsächlich eine Entscheidung damals, das zu beenden. Die hätte ich nicht getroffen, wenn ich nicht 2 Wochen Abstand von dem Ganzen gehabt hätte. Ich war ein Jahr lang in diesem dualen Studium, also im Hamsterrad total drin. Und dann habe ich einen Urlaub gehabt mit meiner ganzen Verwandtschaft. Damals waren wir in Ägypten, 20 Leute waren das. Und da hatte ich einfach mal den Abstand und ich habe irgendwie 2-3 Tage gar nicht darüber nachgedacht. Ich wollte eigentlich für die Uni lernen. Dann habe ich dieses Heft für die Uni in die Hand genommen und habe einfach gesagt, ey, ich breche das ab, ich mache das nicht mehr. Einfach keinen Bock mehr.
Großartig.
Und meine Mutter meinte so, bist du bescheuert und das kannst du doch nicht machen. Du hast doch hier Stipendium, wir haben dir schon Geld gezahlt und so weiter. Und ich habe dann halt in den Tagen danach Rationalisierung gesucht, aber die Entscheidung war einfach gefallen, dass ich da einfach nicht mehr zurückgehe. Teile von mir haben auch gesagt, okay, du voller Sack oder du kannst einfach nichts durchziehen und so weiter. Aber ich habe mir einfach gedacht, nee, ich mach das nicht mehr.
Ich finde es total wichtig, was du gerade sagst, gerade auch mit dieser Körperreaktion, weil wenn der, es gibt auch so einen wunderbaren Spruch irgendwie, wenn wir auf unsere Seele nicht hören, dass dann irgendwann der Körper zu Hilfe eilt und sagt, okay, auf dich hört er nicht, dann übernehme ich jetzt hier mal das Ruder. Mhm. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen da waren in den letzten Jahren. Du hast ja auch körperlich auch krasse Erfahrungen gemacht. Mhm. Aber wenn der Körper sich meldet, dann ist es schon echt weit fortgeschritten. Also dann hat die Seele schon häufiger mal versucht zu sagen, hallo, Entschuldigung.
Definitiv. Auch bei der Geschichte mit dem Unfall, die ich erzählt habe, ist es nicht so, dass es nicht vorher Signale gab, die mir gesagt haben, ey, dass den Pfad, den du gerade da einschlägst, ich bin ja jetzt nicht ganz in die andere Richtung gegangen. Ich habe weiterhin BWL gemacht, nur eine andere BWL-Richtung. Und ich habe kurz bevor ich mein Auslandssemester angefangen bin, das war ein Jahr bevor der Unfall passiert ist, hat mich ein Kollege gefragt, ja, was ich denn machen will nach dem Studium, und er findet das voll geil, dass ich so aufgehe in dem Studium. Dann meinte ich, wie meinst du das, dass ich aufgehe in dem Studium? Er meinte, ja, du hast so gute Noten und so. Und ich habe zu ihm damals schon gesagt, ey, ich habe das Gefühl, ich kann mich irgendwie für alles interessieren, aber ich gehe da überhaupt nicht drin auf. Wenn ich da für diese Sachen lerne, mache ich das nur irgendwie, um eine gute Note zu bekommen. Aber das macht mir nicht so viel Spaß. Also das war mir irgendwie schon klar, nur ich hatte überhaupt nicht den Weitblick oder die Perspektive oder die Sicht überhaupt auf irgendwas anderes. Ich hatte keine andere Option. Ich habe mich 5 Jahre lang in dieses Bild reingepfercht, irgendwie da Wirtschaftsprüfer zu werden oder Unternehmensberater zu werden. Und es gab einfach keine Alternative. Es hätte mich so viel Energie gekostet, wäre nicht dieser Unfall gewesen, dass einfach, ich glaube, es hätte immer irgendwann in meinem Leben hätte ein extremes Ereignis kommen müssen, um mich da rauszureißen. Es wäre eine Frage der Zeit gewesen. Vielleicht wäre es 3 Jahre später beim Burnout passiert, vielleicht 6 Jahre später über was weiß ich nicht was. Aber die Signale waren schon vorher da. Ich habe sie einfach nur nicht gesehen und nicht gehört so richtig.
Komm, wir nehmen euch mal kurz mit. Du warst in Kambodscha vor 5 Jahren. Du bist mit einem Kumpel oder mit einem Typen, den du dort kennengelernt hast, mit Rollern unterwegs gewesen. Und der ist dir im Grunde genommen reingefahren und du bist schwer verunglückt und warst in diesem Moment, und das hat mich total berührt an deiner Geschichte, eigentlich auf dem absoluten Peak der Lebendigkeit, auf einem Peak der Lebensfreude, voller positiver Energie, voller Zuversicht. Und dann kommt das Leben und haut dir richtig auf die Schnauze mit diesem Unfall. Du bist dann dort auch noch alleine gewesen. Man hat dich dort erstmal liegen lassen. Die Menschen drumherum haben nicht wirklich reagiert. Es hat ewig lang gedauert, bis dich da jemand gerettet hat. Du hast unheimlich viel Blut verloren. Du hattest eine offene Wunde und lagst dann 4 Monate in diesem Krankenhaus in einem fremden Land, oder? Oder bist du nach Deutschland ausgeflogen worden?
Nee, tatsächlich war es so, dass ich war erstmal eine Woche lang in Kambodscha. Mhm. Die Woche war auch definitiv schrecklich, weil da schon klar war, wenn ich da bleibe, ist das Bein weg, weil die konnten das quasi nicht nichts anderes machen, als das zu amputieren. Die Wunde war zu tief, um das irgendwie reparieren zu können da, und ich wurde einfach nur mit Morphium zugedröht und ja, habe nicht viele Erinnerungen auch an diese eine Woche. Ich habe tatsächlich mit vielen Leuten gesprochen in der einen Woche, die ich dann später gesehen habe in Paderborn, wo ich dachte, hey, woher weißt du das? Und die meinten, hey, wir haben jeden Tag eine halbe Stunde telefoniert. Ich bin dann nach der einen Woche nach Paderborn, und mir war damals die Schwere des Ganzen gar nicht so bewusst und meinen Eltern auch nicht. Wir dachten, ich komme nach Paderborn und da ist die Medizin super und dann regeln die das schon. Und dann war es halt so von OP zu OP, nee, wir kriegen es doch nicht hin. Jetzt musst du in eine Spezialklinik. Und dann wurde ich in eine Spezialklinik verlegt, wo ich auch nochmal längere Zeit war. Und dann wurde das da ein paar Mal operiert. Dann war es erstmal gut und dann bin ich aus dem Krankenhaus auch schon entlassen worden. Das heißt, die 4 Monate waren nicht ganz kohärent zusammen, sondern da war eine Unterbrechung von einer Woche. Dann hat sich's wieder entzündet, das Ganze. Und dann war halt irgendwann die Nachricht, ah, okay, du kannst das Bein behalten. Aber das war so die Kurzreise. Also es war nicht nur ein Krankenhaus, sondern viele verschiedene Krankenhäuser.
Mit einer, das fand ich auch total krass, mit einer Morphium-Entzugserscheinung. Also Morphium ist natürlich ein super hartes Medikament, Heroin im Grunde genommen. Ja. Und wenn man das in großen Dosen bekommt, wenn man so große Schmerzen hat, wie du das hattest, dann gewöhnt sich der Körper natürlich da sehr schnell dran. Das heißt, da kam dann on top auch noch dieser Morphiumentzug obendrauf.
Ja, das ist das Interessante, dass die beiden, ich hatte 2 Entzüge. Ich hatte quasi erstmal nach der ersten Woche Morphium, hatte ich einen Entzug von dem Morphium, weil du kriegst in Deutschland einfach standardmäßig viel geringer dosierte Schmerzmittel, und hatte davon einen Entzug. Ich habe richtig die Krankenschwester angeschrien und meinte, gib mir jetzt mehr. Und die meinte, ey, ich habe hier Krebspatienten, die kriegen nicht so viel wie du. Und das war erstmal der erste Entzug, das war mit das härteste. Und dann war interessant, als ich nach dieser ersten 2-Monats-Periode, als dann die Entzündung danach kam, nach Hause kam, habe ich mich total gefreut auf zu Hause. Und ich habe die ganze Zeit Oxycodon bekommen, was auch ein Schmerzmittel ist, ein relativ stark dosiertes. Da kennt man ja die Epidemie, die gerade in den USA deswegen läuft und so weiter. Und da habe ich echt eine hohe Dosierung gehabt, die wurde dann abgesetzt, Wahnsinn. Als ich zu Hause war. Und das war fast noch mal schlimmer als der Morphiumentzug. Ich glaube, ich habe 4 Tage nicht geschlafen. Also wirklich das Gefühl gehabt, ich habe nicht geschlafen, ich habe nur geschwitzt. Mir ging es total scheiße. Ich habe auch erst ziemlich spät erfahren, dass das überhaupt dieser Entzug ist. Aber ja, ich glaube, das ist sind so Bereiche, über die ganz wenig gesprochen wird in diesen
Ich bin total sprachlos, dass das in Deutschland verabreicht wird, ehrlich gesagt, weil wahrscheinlich hast du die dann gesehen, ich habe mir Dope Sick angeschaut.
Mhm. Ich habe eine andere Doku gesehen, auch über das Thema.
Ja, das ist eine Serie, die ich sehr empfehle und von dieser
Oxycodon, genau, ist die englische Bezeichnung.
Genau. Von dieser Epidemie weiß man natürlich hier in Europa und in Deutschland sehr, sehr wenig. Und das ist ja, finde ich, einer der größten Skandale der internationalen Pharmageschichte. Das ist der absolute Horror.
Ja, total verrückt. Also ja, es wird auch einfach für jeden Schmarrn, sage ich jetzt mal, verschrieben, einfach weil die Pharmaunternehmen halt Geld damit machen. Aber es ist halt, wenn man da genauer reingeht, dass man recherchiert, ist das eine total abhängig machende Droge. Ähnlich wie diese ganzen Schlafmedikamente, ne? Mhm. Benzodiazepame und so weiter. Ja, es ist echt interessant, was da abgeht. Ich weiß gar nicht mehr mittlerweile, ob es überhaupt noch legal ist. Ich habe das überhaupt nicht recherchiert, ob da vielleicht in Deutschland was geändert hat. Aber damals habe ich hohe Dosen davon.
Naja, und so lange ist es ja auch nicht her, ne? Also 5 Jahre ist ja jetzt nicht 20 Jahre. Ja. Wer oder was brachte die positive Psychologie, diesen Change in diese dunkle Zeit, in der du da warst? Hat dir jemand ein Buch mitgebracht? Hat dir eine Krankenschwester eine Geschichte erzählt? Wie war es bei dir?
So wie es zumindest meine Erinnerung ist, und die ist teilweise nicht so gut, aber so habe ich es in Erinnerung, ist das so ein Wendemoment, der Besuch von meiner Oma war auch im Krankenhaus. Also meine Oma hat zu dem Zeitpunkt halt ihren Mann verloren und ihren einzigen Sohn. Das war der Onkel, von dem ich erzählt habe. Und ihr Mann, auch der Opa, der Teil dieser 6 Leute auf dem Ring war und hat da schon extrem abgenommen durch die ganze Geschichte. Sie hat auch nochmal dann abgenommen, weil sie das mit mir mitbekommen hat. Also aus der Ferne erstmal. Das hat sie auch total belastet, weil ihre Angst war einfach, ihr war, glaube ich, gar nicht so wichtig, verliert er jetzt sein Bein oder nicht, sondern verliere ich den komplett. Das war einfach diese irrationale Angst, die sie da getrieben hat. Und ich war selber ein bisschen niedergeschlagen, obwohl ich mich vorher immer als jemand wahrgenommen habe und auch der Rest meiner Familie, der trotz irgendwie schwerer Events immer gute Laune hat und immer lacht. Eigentlich, auch wenn ich jetzt nicht die Frohnatur bin, die so die ganze Zeit lacht, aber in so diesen schweren Momenten war ich eigentlich immer jemand, der da irgendwie eine Lockerheit und Leichtigkeit finden konnte. Und das war da nicht der Fall. Das wurde mir da gespiegelt, auch einfach durch meine Oma, nicht weil sie es gesagt hat, sondern weil ich ihre Reaktion auf mich gesehen habe. Und das war so ein bisschen ja der Moment, wo ich gesagt habe, ich muss einfach nachforschen. Und ich habe dann einfach nach solchen Begriffen wie mentales Loch, irgendwie wieder gute Laune erlangen und sowas gegoogelt und bin dann auf so einen TED-Talk gestoßen von Martin Seligmann damals. Der hat dann diese Begriffe wie positive Psychologie in den Raum geworfen, Dankbarkeit, was halt für mich eher so eine Kalenderspruch-Thematik war, wie wissenschaftlich fundiert das überhaupt ist und so weiter. Und dann waren eigentlich so die beiden Hauptbegriffe, die mich erstmal getrieben haben, waren Dankbarkeit, positive Psychologie und in dem Rahmen kam auch einfach dieses Thema anderen Gutes tun, dass wenn man anderen Gutes tut, dass einem selbst auch total viel Gutes tut und dann sind halt daraus so diese 2 ja, Key-Fragen entstanden, die das 6-Minuten-Tag auch geprägt haben. Einmal dieses, wofür bin ich dankbar und dann, wem habe ich heute was Gutes getan, was ja damals irgendwie auch total untypisch war, dass man das so in Journals fragt, weil alle immer eher auf sich selbst fokussiert waren. Ja, das waren so die Ansatzpunkte, also eigentlich einfach nur googeln, recherchieren und dann bin ich in diese Literatur total reingerutscht und ich war voll schockiert, wie handfest das Ganze eigentlich ist, was ich vorher so als Spiri, Eso, Wischiwaschi wahrgenommen habe.
Ja, es gibt irre Studien, gerade über die positive Psychologie. Es gibt irre Studien schon Anfang der 2000er über das Thema Dankbarkeit. Und dann wirst du es wahrscheinlich wissen, aber ich würde es an dieser Stelle gern nochmal einwerfen, dass man mittlerweile weiß, dass wir die größten Glücksgefühle ausschütten, in der höchsten Frequenz schwingen und in der höchsten Energie, dann, wenn wir Dankbarkeit durch andere erfahren. Also sprich, wir geben etwas ins Kollektiv für andere und deren Dankbarkeit fällt aus einem Gefühl der Dankbarkeit heraus und deren Dankbarkeit kommt zurück zu uns. Also sie bedanken sich bei uns. Und das finde ich irre interessant, weil es doch etwas ist, weil es zumindest mir lange schwer gefallen ist, das auch anzunehmen. Und jetzt kann ich mir vorstellen, du bekommst ja ohne Ende Feedback, Zuspruch von Menschen, die sich bei dir bedanken für das, was du da die letzten Jahre in die Welt gebracht hast.
Definitiv. Jetzt muss ich ganz kurz auch eine Eigenwerbung machen, weil genau zu dem Thema, was du erzählst, habe ich eine Podcast-Folge gemacht. Folge 12 vom 6-Minuten-Podcast ist das.
Ja, perfekt.
Da geht es quasi darum, dass Dankbarkeit einfach alle Beziehungen verbessern kann, weil genau das, was du gerade beschrieben hast, dieses Empfangen von Dankbarkeit, die prosozialen, neuronalen Schaltkreise im Gehirn tatsächlich nachhaltig verändert. Also vor allem diese Dankbarkeit empfangen. Es ist halt an sich was Unpraktisches, weil man sagen kann, okay, Dankbarkeit empfangen kannst du jetzt nicht so gut regulieren, wie in dein Dankbarkeitstagebuch schreiben. Du kannst jetzt nicht sagen, ey, alle Freunde, schreib mir mal einen Dankbarkeitsbrief. Das werden die
Seid dankbar.
Da werden sie nicht so wirklich drauf hören. Was ja in der eigenen Hand dann sehr wohl liegt, ist, dass man selber Dankbarkeit verstreuen kann, wie du gerade schon angedeutet hast. Und das kommt dann ja auch wieder zurück. Zu dem zweiten Teil deiner Frage. Ja, ich würde sagen, das ist mit einer der größten Motivatoren. Ich erzähle mal ganz gerne das Beispiel. Eines meiner prägendsten Beispiele ganz am Anfang war, ich erinnere mich noch an den ersten Tag, wo das 6-Minuten-Tagebuch verkauft wurde damals. Das waren irgendwie 5 Bücher, da war ich schon total von den Socken. Und zufälligerweise an meinem Geburtstag, das war irgendwie so 2 Wochen später, an dem Tag haben wir 37 6-Minuten-Tagebücher verkauft. Und das war für mich so riesig. Meine Eltern hat es irgendwie gar nicht interessiert, irgendwie hat es niemand interessiert, außer mich. Das war in meinem Kopf so krass, dass ich mir dachte, ey, da sind jetzt 37 Leute, die jeden Tag da diese Fragen beantworten können und so weiter. Und ich habe dann quasi genau in dem Zeitraum habe ich eine Nachricht von jemandem bekommen, der gesagt hat, dass er das Buch anwendet seit 2 Wochen und das hat ihn von einem Selbstmord abgehalten. Und das war halt für mich so ein Wow. Also, vorher habe ich irgendwelche Zahlen umgedreht in irgendwelchen Wirtschaftsprüfungen. Wenn ich einen guten Job gemacht habe, da habe ich die Zahlen ein bisschen schneller oder besser umgedreht. Und jetzt habe ich irgendwie so einen Impact, dass ich jemanden davon abhalten kann, sich das Leben zu nehmen. Das war für mich einfach so, ja, es war so eine krasse Selbstwirksamkeit, auch einfach in einer ganz anderen Ebene nochmal. Und das zieht sich auch bis heute durch. Ich habe ganz oft Phasen, sage ich dir ganz ehrlich, wo ich am Struggeln bin, wo die Sachen schwer sind, weil ich auch einen echten Qualitätsanspruch habe, der manchmal auch ungesund ist, definitiv. Auch der Podcast ist ein Beispiel, aber auch unsere Bücher. Ja, das kann anstrengend sein, definitiv, aber was mich halt immer wieder motiviert ist, dass die Leute, die das dann irgendwie nutzen, auch einen Effekt haben und ich gucke mir dann ganz oft, nämlich einfach, gehe auf Amazon, lese irgendwie Rezensionen oder sowas und dann ist es wieder so ein bisschen besser, wenn ich irgendwie mir denke, boah, wofür mache ich denn den ganzen Scheiß jetzt hier?
Das kann ich total nachempfinden und auch das, ne, ich hatte jetzt gerade die letzten Tage, also wieder so eine Scheißphase, wirklich, wo ich morgens mit dem Hund rausgehe und da eigentlich schon völlig grundlos, ich finde alles schrecklich, ich finde die Menschen schrecklich, ich finde die Stadt schrecklich. Das Einzige, was ich nicht schrecklich finde, ist mein Hund, aber sonst finde ich alles blöd und ich hätte schon heulen können bei dieser ersten Frühgassi-Runde.
Ja.
Und dann kommt ja auch dieses, was ist denn jetzt los mit mir? Wieso bin ich jetzt schon wieder so schlecht drauf? Ich war doch so gut drauf. Und ich merke es dann immer erst, wenn ich wieder zurückfinde. Und im Grunde genommen habe ich wieder den berühmten Present Moment verlassen. Und war wieder die ganze Zeit im, ich muss nächste Woche noch und dann und immer weiter und was mache dann und was mache ich, wenn, wie unser Verstand halt so funktioniert. Ne?
Ja, finde ich schön, was du sagst, dass man auch, also weil ganz oft wird die unrealistische Erwartung auch in der Therapie und auch in ganz vielen anderen Bereichen, auch in dem Bereich, in dem ich mich bewege, Persönlichkeitsentwicklung nenne ich es jetzt einfach mal, werden solche Versprechen gemacht wie, okay, dann bist du deinen Glaubenssatz komplett los. Und du meinst ja auch gerade, ne, dass man nicht sagt, man ist die Dinge ganz los, sondern man lernt damit umzugehen. Das finde ich so, so wichtig. Und ich finde immer das Beispiel schön von einer Musik, dass man sich vorstellt, wenn du ein Problem hast, zum Beispiel soziale Phobie ist eine so eine Sache, du kannst nicht in Gruppen gut sprechen oder wirst nervös, wenn du mit mehreren Leuten bist, dann ist das vielleicht am Anfang so wie eine ganz laute Musik, stell dir das beschissenste Lied vor, auf das du gar keinen Bock hast, die beschissenste Musikrichtung und das ist so laut aufgedreht, dass dir die Ohren fast platzen und du willst es ja eigentlich nur runterdimmen auf vielleicht so eine Aufzugmusik, die du ganz subtil wahrnimmst und die aber immer noch irgendwie da ist, weil alle Glaubenssätze, alle Dinge, die dich von irgendwas abhalten, haben ja irgendwie noch einen Grund. Also ich kenne wenige Sachen, wo ich sagen würde, die will ich ganz loswerden. Ich will auch meine Selbstzweifel nicht loswerden. Ich will davon noch einen kleinen Anteil behalten. Die sollen halt nur nicht destruktiv sein. Ich glaube, diese differenzierte Message ist echt wichtig, dass man Dinge nie eigentlich ganz loswerden will und sich nie in einem Extrem bewegen will, sondern immer nur irgendwie auf dem Pendel sich hin und her bewegt.
Ja, super schönes Bild und so wichtig auch, dass du das nochmal ansprichst, weil dieses, also ich arbeite ja auch mit vielen Menschen mittlerweile zusammen, Klientinnen und Klienten kommen zu mir.
Ja.
Und diese Haltung, dass sie etwas loswerden möchten, das aber Teil ihrer Persönlichkeit ist, Teil ihrer Biografie, die ist immer noch da. Deswegen finde ich, darf man es gar nicht oft genug, kann man das gar nicht oft genug betonen, dass es nie darum geht, Teile loszuwerden, sondern eher Anteile zu integrieren. Mhm. Und manche, weiß nicht, wie da deine Erfahrung war, werden ja dann auch oft von ganz alleine leiser.
Definitiv.
Wenn man anfängt, sie zu akzeptieren zum Beispiel.
Ja, kann ich auch unterschreiben. Also ich habe zum Beispiel einen Glaubenssatz, der mich ganz stark geprägt hat, ist, dass ich leisten muss, um etwas wert zu sein. Mhm. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich will den nicht loswerden. Ich will einfach nur nicht, dass der mich kontrolliert. Also ich ziehe mittlerweile auch Energie aus ganz vielen anderen Sachen. Wenn ich meinen Sohn spiele oder ein guter Ehemann bin oder ein guter Freund oder whatever, die Sachen kann ich mittlerweile besser annehmen. Das war auch Arbeit. Das war für mich 2 Jahre Coaching, um da hinzukommen an dem Punkt. Aber jetzt bin ich auch am Punkt, wo ich mir denke, oh, jetzt ist auch gut. Und ich habe immer noch in mir einen Teil, der sagt, ich muss etwas leisten, um was wert zu sein. Und ich glaube auch, da ist eine Wahrheit drin. Es ist in jedem Glaubenssatz ist eine kleine Wahrheit drin irgendwo, weil ich finde es auch schon wichtig, dass immer, ist noch die Frage, wie definierst du Leisten? Ist Leisten, wenn du ein guter Ehemann bist? Ist Leisten, wenn du ein guter Vater bist? Wenn das auch Leisten ist, dann trifft es nochmal mehr zu, dann will ich den gar nicht loslassen, aber es ist ja klar, das bezieht sich eher auf Arbeit und ich will auch immer noch gute Arbeit machen und ich glaube, wenn man mit seiner guten Arbeit was Gutes in die Welt gibt, dann gerne lasse ich den etwas geringeren Anteil von dem Glaubenssatz auch da. Und wie du jetzt gerade auch gesagt hast, das entwickelt sich organisch dahin, das war ja deine Frage. Das ist bei mir zum Beispiel ganz stark mit meinem Sohn einfach passiert, dass sich da die Prioritäten von selbst einfach so ein bisschen reguliert haben und ich mir dann oft auch die Frage stelle, normalerweise, ich arbeite bis 17 Uhr oder sowas und dann habe ich jahrelang einfach abends noch eine zweite Schicht gemacht, irgendwie 2 Stunden oder so. Und jetzt ist es halt ganz oft so, dass ich mir einfach denke, nö, ist mir gerade einfach wichtiger, mit meinem Sohn zu sitzen. Das macht so einen Spaß mit dem und der läuft hier rum und keine Ahnung was. Auch wenn ich gar keine Tätigkeit mit ihm habe, auch einfach, außer einfach nur da zu sein, ziehe ich daraus auch Energie. Also ja, ich glaube, das Ganze muss man so ein bisschen unradikaler vielleicht handhaben. Ich glaube, das ist ein ganz guter Ratschlag, den man daraus ableiten kann. Nicht so totalitär.
Mhm. Erkennst du was von dir in deinem Sohn?
Ja, alle sagen immer, dass er so ein bisschen wie ich aussieht. Finde ich gar nicht. Ich finde, er sieht auf jeden Fall deutlich süßer aus, als ich als Kind aussehe. Kenne ich was von ihm? Das ist eine gute Frage. Lass mich mal eine Sekunde überlegen.
Ja, klar.
Ja, so ein kleines bisschen ist er auch so ein Dickkopf, merke ich jetzt schon. Also er ist 15 Monate alt gerade. Es entsteht gerade so ein bisschen dieses eigener Willen und irgendwie Sachen nicht abgeben wollen und so weiter. Das erkenne ich so ein kleines bisschen in mir. Aber nee, er wirkt, also gerade wirkt er für mich so ein bisschen wie, ich kenne mich ja selbst auch nicht als Kind und viele Charakterzüge kann man einfach noch gar nicht so richtig erkennen in dem Alter, aber er wirkt schon, also außer das Optische kann ich gar nicht so genau sagen. Außer das Optische nicht. Ich habe das Gefühl, er lacht auf jeden Fall definitiv mehr als ich und bringt mich nochmal viel mehr zum Lachen und hat auch relativ viele Züge von meiner Frau in der Hinsicht, so eine Lockerheit und so eine Leichtigkeit auch, aber weiß gar nicht, ob man das beim 15 Monate alten Kind schon so gut sagen kann.
Ich finde es immer so spannend, die zu beobachten, weil man ja auch häufig in dieser ganzen Heilungsthematik darüber spricht, dass wir wieder so ein bisschen uns daran erinnern, wo wir eigentlich herkommen. Und wir waren das ja mal, ne? Ja. Wir waren ja mal diese 15 Monate alten, kleinen, süßen, knuddeligen Dinger.
Ja.
Und ich finde, bei Kindern und bei Tieren übrigens auch, kann man häufig diese zerbrechliche, fast Naivität, diese Unbeschwertheit auf das Leben so wunderbar beobachten. Und das kann sehr inspirierend sein.
Oh, auf jeden Fall. Also genau das, was du gerade beschreibst, diese Leichtigkeit, diese Unbeschwertheit, das ist auch irgendwie was, was mir mega gut tut. Ich bin tatsächlich jemand, der gar nicht so, ich muss mich anstrengen, um achtsam zu sein. Also jetzt nicht bei der Arbeit, aber einfach mal abzuschalten und einfach mal den Raum sein zu lassen und so. Und er ist irgendwie wie so ein kleiner Zen-Meister, weil diese Leichtigkeit einfach so auf mich sich überträgt und ich dann gar kein Problem habe, irgendwie achtsam zu sein, ihn einfach nur zu beobachten und irgendwie rumzuspielen oder rumzualbern, ja, weil diese Leichtigkeit einfach so ein bisschen auf einen überspringt. Ist schon schön.
Ich finde, eines der großartigsten Situationen ist, wenn so ganz kleine, da ist deine jetzt wahrscheinlich schon fast zu groß dafür, aber wenn die kleiner sind und die entdecken so ihre Füße. Und haben die Füße so in den Händen und schauen die so an, so, oh krass, was ist das denn? Das finde ich wahnsinnig süß.
Ja, es ist witzig, dass du das sagst. Also als der Kleine heißt Neo, als er seine Füße entdeckt hat, hat er ungefähr einen Monat lang die gepackt und damit rumgespielt und immer so in seine Nase getan. Und ich habe die immer so auf seine Nase gepackt und so. Da hatten wir auf jeden Fall auch Spaß mit. Also der hat eine Phase gehabt, wo der immer seine Hände ins Gesicht so gepackt hat, seine Füße. Ja, das war witzig.
Das ist das, was diese Welt vielleicht braucht, ne?
Bisschen mehr.
Dass wir alle so wieder ein bisschen mehr kindliche Neugier in uns entdecken und einfach mal, vielleicht geht ihr heute Abend einfach mal schlafen und schaut euch mal eure Füße an, wenn ihr noch drankommt und so gelenkig seid. Das wäre doch vielleicht eine schöne Übung.
Definitiv. Ja, was wir auch mit meinem Sohn machen, das ist auch schon so eine Leichtigkeitskomponente. Ich habe ehrlich gesagt ganz lange, weiß gar nicht warum, wenn ich für mich alleine bin, tanze ich relativ viel und weiß gar nicht warum, irgendwie habe ich das so ein bisschen verloren. Es ist einfach ein bisschen verloren gegangen mit meiner Frau. Und jetzt mit meinem Sohn ist das irgendwie wieder zurückgekommen. Wir tanzen irgendwie fast jeden zweiten, dritten Abend oder so. Das ist so süß, wenn er da irgendwie zu der Musik sich mitbewegt. Und das ist halt, ja, ich glaube, von dieser Leichtigkeit kann man von Kindern sich ganz gut anstecken lassen. Und ja, teilweise ist es ein bisschen schade, dass es so verloren geht im Laufe des Erwachsenenlebens, dass man dann wieder so ein Kind als Inspiration braucht, um das zu machen, weil sonst bietet ja der normale Alltag relativ wenig Inspirationsquellen für sowas.
Also ich finde, dass du ganz viel Inspiration in die Welt gibst und auch in dieser letzten Stunde viel Inspirationen geteilt hast. Und dafür möchte ich dir von Herzen danken. Was steht denn im Jahr 2023 für dich alles an?
Ja, erstmal danke, dass ich hier rein durfte. Ich habe das Gespräch echt genossen, hat Spaß gemacht. Wir machen ein neues 6-Minuten-Buch. Das ist ein Projekt, so viel kann ich verraten, daran arbeite ich gerade. Wir machen im Kinderbereich auch noch mehr, so viel kann ich auch verraten. Ja, ich habe für mich einfach vor, dass das Jahr auch tatsächlich in diesem ein bisschen mehr Leichtigkeit reinzubringen. Das ist immer so ein unhartes Ziel, sage ich mal, ein bisschen mehr Play. Ich nenne es immer Play und Productivity. Das sind so ein bisschen für mich Gegenpole. Einfach ein bisschen mehr Spiel reinzubringen, ein bisschen mehr Tanz, ein bisschen mehr Lockerheit. Ich denke tatsächlich relativ viel auch in Gewohnheiten. Also ich kann meistens relativ wenige fassbare Ziele nennen, sondern ich kann dir sagen, okay, ich will viermal die Woche das machen, dreimal die Woche das. Ich will jeden Tag zum Beispiel eine Stunde schreiben morgens. Das gibt mir relativ viel Energie. Also ich arbeite relativ viel mit Gewohnheiten, mit Dingen, die ich relativ oft mache und wo die dann hinführen, dass ich dann von ein bisschen fassbaren Zielen leiten. Aber ja, eigentlich neues Buch, bisschen mehr Leichtigkeit, bisschen mehr in das Thema Kids rein, also auch im Arbeitsbereich und ja, den Podcast weitermachen.
Meine letzte Frage an dich wäre, du hast eingangs gesagt, als ich dich gefragt habe, gibt es einen Dominik vor und gibt es einen Dominik nach dem Unfall, dass du den vor dem Unfall gar nicht so wahnsinnig gerne magst. Wenn du dem heute begegnen könntest, mit all dem, was du auch in den letzten 5 Jahren noch erfahren, gelernt hast, wie du gewachsen bist. Und du würdest ihm einen wohlwollenden Satz sagen. Was könnte das sein?
Puh.
Oder ihn vielleicht auch ermutigen oder aufmuntern.
Ja, das klingt jetzt so ein bisschen klischee-mäßig, aber ich kann es gerade für den Moment nicht unklischee-mäßiger formulieren. Ich würde, glaube ich, eher sowas sagen wie, hör mehr auf dein Herz als auf deinen Kopf.
Ich finde, das klingt überhaupt nicht klischee-mäßig. Ich finde, das klingt ziemlich gut.
Okay.
Ziemlich schlau.
Also, weil ich einfach ein mega verkopfter Mensch war, ewig lang und diesen Zugang, ich arbeite immer noch daran, ich kann immer noch teilweise ein Stein sein und muss diesen Zugang zu Emotionen und so weiter üben und auch zu meinem Körper üben. Ich glaube, da ist auch noch ganz viel Raum nach oben, aber da ist einfach so viel, was sich da versteckt, was unser Körper an Weisheit hat, was wir einfach total liegen lassen oftmals, vor allen Dingen als verkopfter Mensch und wenn man noch irgendwie in einem verkopften Umfeld aufgewachsen ist. Deswegen, ja, wäre das mein Impuls. Ich müsste wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Erklärung geben, weil der alte Dominik würde sagen, hier, geh mal nach Hause mit deinem Herz hier. Aber ja, das wäre der kurz gefasste Ratschlag.
Ich danke dir sehr für das Gespräch und wünsche dir von Herzen alles Gute und hoffe, dass wir uns mal wieder sprechen.
Ich danke dir, Kathi. Hat Spaß gemacht.
Und mein größter Dank gilt am Schluss wie immer euch, ihr Lieben. Und das meine ich genauso, wie ich es sage. Dafür, dass ihr diesen Podcast teilt. teilt und dass ihr ihn überhaupt anhört. Mein Gast am kommenden Freitag ist Dr. Oliver Diersen, mit dem ich über sein Herzensanliegen spreche. Sein Wunsch für die Zukunft, dass wir Erwachsenen, Kinder und Jugendliche besser verstehen, anstatt genervt von ihnen zu sein, sie zu verurteilen oder sie erziehen zu wollen. Es wird sicherlich super spannend. Bis dahin bleibt wie immer neugierig, bleibt zuversichtlich und natürlich auch gesund. Tschüss.
Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.